Ich grüße Sie, Professor Weber.
Guten Tag.
Die vorgelegten Quartalszahlen von BP zeichnen ja doch ein recht düsteres Bild. Was bedeuten denn 13 Milliarden Euro Verlust für ein Unternehmen in dieser Größe und welche Auswirkungen hat das dann letzten Endes für den Rohstoffmarkt im Allgemeinen?
Also zunächst einmal ist festzustellen, dass BP in diesen Quartalszahlen insgesamt die Kosten für die Beseitigung der Schäden der Ölkatastrophe mit 30 Milliarden Dollar angesetzt hat und dass dies dann eben zu einem Verlust von 13 Milliarden Euro führt. Ich denke, BP hat hier versucht, die Kosten eher nach oben abzuschätzen, um dem neuen Vorstandschef im Oktober einen guten Start zu ermöglichen. Nach dem Motto, der Alte trägt die ganze Verantwortung und unterm Neuen kann es nur besser werden.
Sie meinen dann, die Prognose ist extra schlecht gemacht worden?
Also es gibt immer wieder die Tendenz, dass wenn ein neuer Chef das Ruder übernimmt, dass man dann in der ersten Zeit negative Zahlen verkündet und anschließend eine Wende zum Besseren verkünden kann.
Also Sie glauben, eigentlich geht es BP besser?
Also ich denke, es ist eine vorsichtige Bilanzierung. Es gibt da sicherlich viel, was auch BP nicht abschätzen kann, wie groß die Schäden tatsächlich sind. Aber Tatsache ist, dass eben die angesetzten Kosten über die Summe hinausgehen, die BP bisher aufgewendet hat. Das sind knapp 3 Milliarden. Und plus dem, was BP zugesagt hat der US-amerikanischen Regierung, das sind an die 20 Milliarden für den Entschädigungsfonds.
Die Sache ist ja damit noch nicht durchgestanden. Glauben Sie denn, dass möglicherweise in den heutigen Zahlen auch mögliche Kosten der Zukunft, denn da werden ja auch noch Kosten wegen dieser Katastrophe auf BP zukommen, dass die schon automatisch mit eingerechnet worden sind?
Also es ist versucht worden, nach heutigem Kenntnisstand diese Kosten abzuschätzen und meine Vermutung ist, dass man sich eher an das obere Ende der Abschätzungen gelegt hat. In der Hoffnung, dass man dann eben nicht nachher noch schlechtere Zahlen verkünden muss, sondern dass man, wenn es doch etwas besser läuft, hinterher sagen kann, okay, es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir ursprünglich angesetzt hatten.
Konzernchef Tony Hebbard ist nun zurückgetreten. Wird dadurch dann die Krise gelöst und wie schwer ist das Erbe dann für seinen Nachfolger Robert Dudley?
Ich denke, der Wechsel eines Vorstandsvorsitzenden allein löst keine Krise, aber Tony Hayward war jetzt schlecht zu halten. Er hat in der Kommunikation, insbesondere gegenüber den direkt Betroffenen an der Golfküste, doch einige Fehler gemacht. Und von daher, denke ich, ist es nachvollziehbar, dass BP jetzt versucht, indem ein neuer Mann vorne an die Spitze gestellt wird, auch das öffentliche Image aufzupolieren. Und ich denke, der neue Chef Bob Dudley ist doch aus anderem Holz geschnitzt und so wird er gesagt, er kann gut kommunizieren. Er ist ja auch selber Amerikaner, ist da in der Region aufgewachsen und von daher kennt er, denke ich, auch die Gegend aus eigener Anschauung, kennt die Leute dort und wird vermutlich da eine bessere Figur machen als sein Vorgänger.
In den vergangenen Tagen machten ja auch wiederholt Übernahmegerüchte die Runde. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass BP tatsächlich an einen Konkurrenten verkauft wird?
Man muss klar sehen, der Wert von BP hat seit dem Desaster um 40% ist auch zurückgegangen. Also wenn man eben den Börsenkurs mit der Anzahl der Aktien multipliziert, dann ist die Börsenkapitalisierung um 40% zurückgegangen. Damit ist es potenziell einfacher für Käufer, sich BP einzuverleiben. Dennoch bleibt BP eines der größten Unternehmen weltweit, gemessen an der Börsenkapitalisierung. Und ich persönlich halte das für eher unwahrscheinlich, dass da jetzt gezielt versucht wird, BP aufzukaufen.
Und Sie glauben auch, in Zukunft wird es weiter Ölbohrinseln geben, also an der Strategie oder an der Erzeugung wird sich nichts ändern durch diese ganze Geschichte?
Also ich gehe davon aus, dass Tiefseebohrungen in Zukunft deutlich schärfer überwacht werden, dass eben die gesetzlichen Bestimmungen und auch die internen Sicherheitsregelungen, die schon in der Vergangenheit galten, auch verschärft angewandt werden. Da muss es ja offensichtlich doch erhebliche Diskrepanz zwischen den theoretischen Vorgaben und der Umsetzung gegeben haben. Also diese Diskrepanz wird hoffentlich verschwinden. Ich denke, es wäre sehr schwierig, wenn jetzt weltweit die Bohrungen in der Tiefsee eingestellt werden würden. Öl ist eine knappe Ressource. Viel von dem leicht gewinnbaren Öl befindet sich in Ländern wie Saudi-Arabien oder Russland, wo westliche Unternehmen nur sehr begrenzt Zugang haben. Und von daher ist es für die westliche Welt sicherlich von Vorteil, wenn es neben diesen großen Ölförderländern auch die Möglichkeit gibt, Öl anderswo zu fördern. Und das wird eben immer häufiger nur unter schwierigen Bedingungen möglich sein.
Sagt Christoph Weber, er ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität in Essen-Duisburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.